Ein Bauplan, das ist eine nützliche Sache, egal ob man nur ein Möbelstück von IKEA zusammenbaut oder gleich ein ganzes Einfamilienhaus. Ähnlich vielseitig sind Messenger-RNAs, kurz mRNA. Die können Zellen Bauanleitungen für ganz unterschiedliche Proteine liefern. Zum Beispiel könnten technisch hergestellte und von außen zugeführte mRNAs gegen Krankheiten wirken, bei denen im Körper ein bestimmtes Protein fehlt.
Ganz viele Proteinmangelkrankheiten sind solche, wo eben Enzyme defekt sind. Im Prinzip bei all denen könnte es prüfenswert sein, ob man mit einer mRNA-Therapie diesen Defekt überwinden kann.
Microscope. Pharma Insights aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Mein Name ist Franziska Walser. Ich begrüße Sie zum Microscope-Podcast. Und an meiner Seite ist der unverzichtbare Rolf Hömke, Forschungssprecher beim VfA. Willkommen.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Hömke, jetzt haben wir vielleicht einige ZuhörerInnen verwirrt, weil Sie nämlich eine ganz andere, viel bekanntere Anwendung von mRNA im Kopf haben, nämlich die mRNA-Impfungen. Mit denen wurden ja Zellen künstlich dazu angeregt, das Spike-Protein des Coronavirus herzustellen, was dann wiederum dem Immunsystem geholfen hat, einen Schutz aufzubauen. Und darum geht es heute ja genau nicht. Es geht um Krankheiten, bei denen im Körper ein Protein fehlt. Was haben aber diese beiden Anwendungen gemeinsam? Die Impfung und die Anwendung, über die wir heute sprechen.
Gemeinsam ist, dass eben Proteine im Körper, alle Proteine, so unterschiedlich sie sind, erstmal auf die gleiche Weise hergestellt werden. Normalerweise haben eben die Zellen selbst natürlich in ihrem Zellkern die Gene, die für jedes Protein, das hergestellt werden kann, eben die Urbauanleitung aufbewahren. So, davon werden dann Abschriften gemacht.
Und das sind dann die mRNA?
Das sind die mRNAs, ja. So. Und damit werden die Proteine gebaut. Im Fall der Impfung war es ja so, dass die Zellen selber natürlich keine Coronavirenproteine machen konnten.
Weil es da keine genetische Vorlage
gab. Weil das
gab,
ja, ne? Das ist ja ein fremdes Virus mit seinen eigenen Genen. So. Aber damit sie es eben doch konnten, hat man ihnen eben genau von einem Gen des Virus die Messenger-RNA gemacht, technisch, und hat die dann eben den Zellen zugeführt durch eine Impfung. Mhm.
Genau, Sie haben jetzt mehrfach das Wort Gen benutzt. Also das heißt, diese Krankheiten, bei denen im Körper ein Protein fehlt, also Proteinmangelkrankheiten, die haben dann oft eine genetische Ursache. Also da kann sozusagen, ist die Urschrift für die Abschrift nicht da.
Also entweder fehlt sie total, öfter ist es so, dass sie da ist, aber es ist ein Schreibfehler drin. Mhm. Es fehlt ein kleines Stück oder ist ein kleines Stück zu viel. Oder steht eben an einer Stelle sozusagen ein falscher Buchstabe. Und das kann dazu führen, dass das Protein, das auf dieser Grundlage hergestellt wird, nachher funktionsuntüchtig ist. Mhm. Das heißt, es ist da, aber es macht nicht, was es soll.
Ja, okay.
Und das ist natürlich genauso schlimm, wie wenn es überhaupt nicht da wäre.
Genau, ja. Vielleicht können wir mal über ein Beispiel sprechen. Also Proteinmangelkrankheiten klingt jetzt noch ein bisschen abstrakt. Vielleicht wird es ein bisschen konkreter, wenn man wirklich die Namen von den Krankheiten kennt. Was könnte das denn sein zum Beispiel?
Ja, schon ganz lange bekannt ist eine Gruppe von Krankheiten, die heißen die Hämophilien. Das sind Krankheiten, bei denen Menschen das eine oder andere Protein im Blut fehlt, das sie brauchen, damit das Blut gerinnen kann bei einer Verletzung. Und das heißt eben, wenn sie sich verletzen, innerlich oder äußerlich, dann blutet es sehr lange, bis sich diese Wunde schließen kann. Im Extremfall können Menschen eben dann verbluten.
Ja.
Bei dieser Gruppe von Krankheiten hat man allerdings schon auch vor längerer Zeit einen Weg gefunden, wie man sie gut behandeln kann, indem man eben dann diese fehlenden Proteine entweder aus dem Blut von gesunden Spendern holt oder eben gentechnisch herstellt und dann eben regelmäßig immer wieder zuführt.
Also da spart man sich diesen Umweg über die mRNA sozusagen, ne? Sondern man gibt direkt das Produkt, was entstehen würde, genau, durch mRNA.
Genau.
Ja.
Das ist in diesem Falle natürlich auch, sag ich mal, eine ganz gute Lösung, deshalb, weil die Proteine einfach nur ins Blut müssen. Man gibt sie intravenös und dann sind sie schon genau da, wo sie auch gebraucht werden. Also das ist natürlich eine für die Therapie günstige Situation.
Genau, also das ist jetzt ein Beispiel für eine Proteinmangelkrankheit, Hämophilien. aber nicht im Zentrum heute, weil da kann man schon behandeln. Was sind Beispiele, wo Behandlungsoptionen einfach dringend erforderlich sind und noch nicht da?
Also es ist ein ganzes Stück schwieriger, eben wenn Proteinmangel oder eben der Mangel an funktionstüchtigen Proteinen an einer anderen Stelle auftritt. Also entweder in den Zellen oder sogar innerhalb der Zellen noch in einem ganz bestimmten Zellbestandteil. Also beispielsweise dem Mitochondrium. Mitochondrien, das sind, nennt man immer die Kraftwerke der Zelle. Das ist auch eindeutig eine ihrer Hauptaufgaben, immer wieder die Energie bereitzustellen, die die Zellen für ihr Leben, für ihre Arbeit brauchen. Sie haben aber noch ein paar Nebenjobs. Sie müssen nebenher auch noch einige Bestandteile von Zellen immer wieder nachbilden oder auch dafür sorgen, dass bestimmte Bestandteile von Zellen abgebaut werden können. Wenn da ein Protein fehlt oder funktionsuntüchtig ist und diese Funktion fehlt damit, dann kann das sehr problematisch sein. Aber es ist eben schwierig, ein intaktes Protein über eine intravenöse Infusion tatsächlich bis dorthin zu bekommen.
Ja, weil man muss wirklich sehr, sehr tief rein, ne? In die Zelle und dann nochmal in den Unterteil der Zelle.
Genau. Das funktioniert nicht, sage ich mal. Da eben hat man sich überlegt, was können wir stattdessen tun? Und da kommt eben Messenger-RNA ins Spiel.
Und das haben Sie jetzt so konkret beschrieben mit den Mitochondrien. Also da haben wir eine konkrete Krankheit im Blick, nämlich Propionazidämie, ne? Das ist eine, wo das.
Das ist eine davon. Es gibt noch deutlich mehr, aber das ist vielleicht wirklich ein gutes Beispiel. Und da geht es auch tatsächlich um Abbau. Vorhin schon gesagt, wie Proteine aufgebaut werden in den Zellen, aber sie müssen natürlich auch wieder abgebaut werden. Die haben einfach ihre Zeit, in der sie ihren Job tun sollen und dann müssen sie wieder zerlegt werden in ihre einzelnen Bausteine, die Aminosäuren und auch die Aminosäuren müssen dann zum Teil noch weiter abgebaut werden. Und das ist genau für bestimmte Aminosäuren ein Job, den eben ein Enzym in den Mitochondrien erledigen soll. Das heißt Propionyl-CoA-Carboxylase, längliches, kompliziertes Wort, aber dessen Job ist es eben, bei bestimmten Aminosäuren, die komplett zerlegt werden sollen, dafür zu sorgen, dass das klappt. Und wenn dieses Enzym aber defekt ist, seinen Job nicht tut, dann bleiben eben Sachen liegen. Und wenn die sich anreichern, dann ist das sehr giftig.
Genau, das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen. Also was heißt das dann jetzt so auf der Gesamtebene für die Patienten und Patientinnen? Ja. Also was passiert dann bei denen?
Also das ist, muss ich sagen, es ist ziemlich übel. Es ist wirklich, es gibt dann Symptome eigentlich so in allen Bereichen.
Weil ja Zellen auch überall sind, ne? Macht ja auch Sinn.
Genau, das passiert ja überall im ganzen Körper natürlich, dass Aminosäuren abgebaut werden müssen. Wenn Kinder geboren werden, die diesen Gendefekt haben, der dem zugrunde liegt, dann kann man feststellen, dass sie schlecht Nahrung aufnehmen, dass sie immer wieder bewusstlos werden. Es kann sich eben äußern in allen möglichen neurologischen Störungen. Das heißt, auch wenn sie dann im Laufe der Folgemonate stellt man fest, dass sie sich nicht so entwickeln wie andere Kinder. Es kann bis hin zu einer Demenz führen, die man auch dann nicht mehr irgendwie reparieren kann. Es gibt aber bei dieser Krankheit sozusagen auch immer wieder Krisen, wie dann die Mediziner sagen, also Situationen, wo sich das Ganze so verschlimmert mit Erbrechen, mit weiteren Symptomen. Auch die Blutbildung funktioniert nicht richtig dann oder bestimmte Zellen im Blut sind viel zu wenig so, dass die Kinder immer wieder krankenhausbedürftig werden und es wirklich sehr lebensbedrohlich wird.
Also eine relativ geringe Lebenserwartung.
Ne? Also die Lebenserwartung ist dann nicht besonders hoch, wenn dieser Defekt besonders ausgeprägt ist.
Okay.
Da härtere und nicht so harte Fälle, sage ich mal, aber das kann eben wirklich dazu führen, dass Kinder überhaupt nur einige Jahre leben können.
Ja. Okay, also das wäre jetzt ein Beispiel, wo man potenziell mit mRNA was machen kann. Wir sprechen da auch gleich nochmal konkret drüber, über das Projekt, was da an den Start geht. Und ein zweites Beispiel wollte ich aber jetzt hier auch schon mal einführen, das wäre Mukoviszidose. Ne? Das ist auch was, da gibt es schon Optionen, aber da wäre mRNA unter Umständen auch interessant als Behandlungsoption.
Genau. Mukoviszidose ist eine Krankheit, bei der bestimmten Zellen ein Kanalprotein fehlt. Das heißt, Zellen brauchen bestimmte Kanäle sozusagen in ihren Zellmembranen, damit sie Sachen reinholen können aus der Umgebung oder damit sie Sachen rausschaffen können. Denn nicht alles kann von alleine durch so eine Zellmembran durchdringen. Das ist ja gerade die Idee. Eine Zellmembran soll ja dafür sorgen, dass alles Mögliche draußen bleibt und alles Mögliche drin bleibt. So, aber manche Sachen müssen halt rein zu bestimmten Zeiten, manche Sachen müssen zu bestimmten Zeiten raus. Einer von diesen Kanälen hat die Abkürzung CFTR und der Zweck dieses Kanals ist, Chloridionen aus der Zelle rauszulassen. Allgemein bekannt, Kochsalz ist Natriumchlorid. Das heißt, besteht eben aus Natriumionen, aus Chloridionen. Überall im Körper kommt es vor. Wir sind ja alle sozusagen an jeder Stelle ein bisschen salzig. Für Zellen, deren Job es ist, Schleim zu produzieren, gibt es ja an vielen Stellen. Wir brauchen Schleim, ein bisschen Schleim überall in unserer Lunge. Im Darm brauchen wir Schleim. Wir brauchen, die Bauchspeicheldrüse muss eben so ein bisschen schleimiges Sekret herstellen, das eben die ganzen Verdauungsenzyme hat. Wir brauchen es auch in unseren Geschlechtsorganen und so weiter. Also diese Zellen, die daran beteiligt sind, den Schleim herzustellen, die brauchen diese Kanäle, damit sie gezielt Chlorid rauslassen können aus der Zelle. Wenn sie nämlich das Chlorid in die Umgebung tun, dann zieht das Wasser nach, das dann dahin geht. Osmose, Stichwort, haben alle irgendwann mal gehört. Und es sorgt dafür, dass dieser Schleim nicht zu zäh wird. Und denkt man, naja, das ist ein Luxusproblem, ist es aber nicht. Wenn in der Lunge der Schleim zu zäh ist, erstens wandert er dann nicht richtig raus.
Können sich nicht reinigen sozusagen.
Ja, genau. Ja. Und in diesem zähen Schleim siedeln sich dann immer wieder Bakterien an. Und die dann eben als Krankheitskeime sich vermehren und große Probleme machen, Lungenentzündungen hervorrufen können. So. Deswegen ist es eben für die Lunge, aber auch für die anderen Organe wichtig, dass dieser Schleim die richtige Konsistenz hat. Wenn aber jetzt diese Kanäle durch den einen oder anderen Gendefekt funktionsuntüchtig sind, dann klappt das nicht richtig. Und das ist eine Krankheit, die selten ist, aber dann auch wieder nicht gar so selten.
Also nicht so selten wie Propionhydämie, ne? Das ist eine wirklich sehr seltene Krankheit, Mukoviszidose ein bisschen häufiger.
Genau, also man sagt so ein Kind von 4000, die geboren werden.
Ja, ist nicht so selten, ja.
Haben den einen oder anderen Defekt und ich habe nachgeschaut, gibt angeblich ungefähr 8000 Menschen in Deutschland, die an Mukoviszidose leiden. Eigentlich muss man aber sagen, es ist sozusagen, es ist nicht genau der eine Gendefekt, den die alle haben, sondern manche haben diesen, manche haben jenen, manche haben noch einen anderen Gendefekt und dementsprechend funktionseingeschränkt sind diese Kanäle.
Ja.
Und erfreulicherweise gibt es seit einigen Jahren mehrere Medikamente, die man bei vielen dieser Betroffenen einsetzen kann, die imstande sind, diesem defekten Kanal doch noch zu helfen, dass er besser funktioniert. Dass er dann doch noch seinen Job leidlich gut erfüllen kann, das ist toll. Damit wird also ein wesentlicher Teil des Problems entschärft, sage ich mal, oder eben das ist deutlich verbessert. Gibt es aber nicht für alle.
Ja, für alle Varianten.
Für alle Varianten, genau. Und es ist wie immer, nicht jeder, nicht jede verträgt diese Medikamente. Es gibt also Menschen, wo man sagen würde, ja, vom Gendefekt her, das müsste doch eigentlich das richtige Medikament sein, ist es aber nicht.
Um jetzt nochmal so einen Schritt nach oben zu gehen, also mRNA-Therapie, jetzt reden wir ja hier über chronische Krankheiten, nicht über Impfungen, wo es reicht, das einmal zu geben und dann kennt das Immunsystem das, sondern man müsste es dann schon immer wieder geben auch, ne?
Ganz genau.
Weil hier abgebaut wird, die mRNA.
Richtig. Ja. Also die mRNA wird eben so und so oft benutzt und dann wird sie abgebaut, dann ist sie weg. Also bei chronischen Krankheiten braucht man natürlich die Sachen immer und immer wieder. Völlig klar, genau. Es werden ja mittlerweile solche Therapien nicht nur im Labor erforscht, sondern tatsächlich auch schon mit Patientinnen und Patienten
erprobt. Okay, also man ist da schon in fortgeschrittenen Phasen der Erprobung sozusagen.
Also ja, auf alle Fälle, es ist jetzt sozusagen der Ernstfall da. Also jetzt muss ich zeigen, ob das, was man sich alles im Labor so ausgedacht hat und was man vorher auch mit Zellkulturen, mit Tieren erprobt hat und so weiter, ob sich das auch mit Menschen bewährt. Und es läuft eine Studie zu dieser Propionazidämie. Da wird das entsprechende mRNA-Medikament einmal alle 2 Wochen oder einmal alle 3 Wochen gegeben. Also es ist Teil der Studienfragestellung, genau herauszufinden, was ist eigentlich besser. Einmal alle 2 Wochen oder alle 3 Wochen. Mhm. Das will man im Rahmen dieser Studie klären. Im Bereich Mukoviszidose gibt es tatsächlich sogar mehrere Unternehmen, die eigentlich eine ähnliche Strategie haben. Wir haben auch gesagt, wir machen eine mRNA für einen intakten Kanal. Wir verkapseln die, muss man immer.
mRNA, genau, man muss es ja, also Lipid-Nanopartikel ist ja da das Stichwort, was bei Impfungen auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Also die mRNA, die kommt da nicht alleine.
Genau, also nackte mRNA, die wird im Körper so schnell abgebaut, dass sie normalerweise gar nichts ausrichten kann. Das heißt, man verkapselt sie in Lipid-Nanopartikel, wie Sie gerade gesagt haben. Im Grunde kann man sagen, sie werden in so eine Art künstliche Zellmembran eingebaut. Mhm. Wenn es also um Mukoviszidose geht, dann hat man die Lipid-Nanopartikel so gemacht, dass man sie inhalieren kann.
Dann ist in dem Fall der schlaue Weg, über das Inhalieren kommt es in der Lunge an.
Eben, also das ist natürlich die beste Möglichkeit, um dafür zu sorgen, dass es eben sich nicht gleichmäßig über den Körper verteilt, sondern eben genau am Zielort ankommt. Es werden also jetzt von diesen 2 Unternehmen, die haben beide eben ihre inhalierbaren Nanopartikel mit der passenden mRNA entwickelt und erproben die gerade mit Patientinnen und Patienten. Die eine Firma hat veröffentlicht, wie oft das eigentlich inhaliert wird, nämlich einmal am Tag. So. Bei der anderen Firma habe ich es nicht gefunden. Ist vielleicht auch etwas, was sie im Rahmen der Studie noch klären wollen. Aber da sieht man, also das muss dann schon ziemlich oft geschehen.
Yeah.
Noch viel öfter als bei der Propionazidämie.
Okay, genau, weil die Frage ist ja immer, was hat das für einen Vorteil, was eben andere Behandlungsoptionen nicht haben? Und da wäre der Vorteil, wir erreichen damit PatientInnen, die vielleicht mit den anderen Medikamenten nicht klarkommen aus irgendeinem Grund.
Genau.
Okay, und jetzt haben wir hier bei dem Mukoviszidose-mRNA-Projekt, da haben wir jetzt schon den Trick verraten, wie es da ankommt, wo es hin muss, nämlich durchs Inhalieren. Wie ist es bei der Propionazidämie? Also was für einen Trick hat man da gefunden, um das wirklich auf diese tiefe Zellebene zu bringen?
Es wird erstmal in dem Falle intravenös gegeben. Mhm. Das heißt, es verteilt sich im Blut und im Prinzip könnten jetzt alle Zellen es aufnehmen. Nun war man in dem Fall besonders interessiert dann, dass auf alle Fälle genug in den Leberzellen ankommt. Mhm. Man hatte aber noch eine weitere Sache zu berücksichtigen. Nämlich in unserem Körper gibt es ja, verteilt über verschiedene Organe, Zellen, deren Job es ist, sich membranöse Objekte anzuschauen, die da vielleicht zirkulieren, also aber gar nicht reingehören.
Also zu gut Deutsch
Eindringlinge, Bakterien, Pilzzellen, sowas. Das heißt, man möchte nicht, dass die den Eindruck haben, oh, hier kommt irgendein Erreger, den muss ich schnell fressen und beseitigen. Man hat nun festgestellt, schon vor einigen Jahren, dass man solche Lipid-Nanopartikel mit einem bestimmten Substanz, Polyethylenglykol, ausstatten muss an den Membranen, wenn man dafür sorgen will, dass diese Fresszellen die in Ruhe lassen. Und das ist also eine der Sachen, die man da berücksichtigt hat, um sicherzustellen, dass genug wirklich dann tatsächlich in den Zellen ankommt, die eben die Messenger-RNA brauchen und die jetzt nicht als Teil unseres Immunsystems fungieren. Man ist dabei, in verschiedenen Laboren, auch in Deutschland gibt es da Projekte, rauszufinden, wie kann man solche Lipid-Nanopartikel für alle möglichen Organe optimieren, sodass man sie also, wenn man sie intravenös gibt, dass sie bevorzugt in der Milz landen oder bevorzugt in der Leber. Leber klappt schon ganz gut.
Ja.
So, andere Organe, eben vielleicht in den Muskeln. Es gibt vor allen Dingen 2 Strategien, die da verfolgt werden. Bei der einen Strategie sagt man, müssen wir vielleicht die Zusammensetzung dieser Lipid-Nanopartikel bei den Lipiden, also bei den fettähnlichen Molekülen.
Also gar nicht die mRNA an sich, sondern
nein,
mehr die Verpackung.
Genau, die ist innen drin.
Die mRNA ist drin,
so,
es geht um
die
Verpackung.
Die geht gar nicht, sondern es geht wirklich um die Verpackung, denn die Verpackung ist es ja, die Kontakt aufnimmt mit den Zellen, während sie da vorbeigespült werden. Oder eben auch nicht. Zellen sagen, lass dich nicht rein.
Ja. So.
Man untersucht also, kann man da noch, indem man diese oder jene Lipide mit dazu nimmt, diese oder jene Lipide vermeidet in diesen Lipid-Nanopartikeln, dafür sorgen, dass eben bestimmte Zellen, bestimmte Organe bevorzugt das aufnehmen. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, wir haben doch diese schönen Antikörper. Antikörper sind ja Bindemoleküle. Mhm. Und wir könnten doch Antikörper so verändern, dass die sozusagen außen in diesen Lipid-Nanopartikeln drinstecken, sozusagen mit ihrem Fußende da verankert sind, mhm, und mit ihren Bindeärmchen aber so gemacht sind, dass sie sich eben genau an eine bestimmte Sorte Zellen binden. Und wenn es das gelingt, dann können wir das infundieren und haften bleiben dann die Lipid-Nanopartikel eben genau an den Zellen, die wir vorher ins Visier genommen haben. Das ist allerdings noch nicht so weit entwickelt, diese Technik, dass man jetzt schon sagen könnte, es gibt Studienergebnisse oder sowas. Aber das ist natürlich eine Strategie, die möglicherweise zu einer sehr gezielten mRNA-Belieferung führen, mhm, kann.
Das ist lustig, weil es klingt hier immer alles so ganz elegant und einleuchtend, ja, ne? Und dann darf man ja nicht vergessen, dann in der Forschung ist es halt viel mehr Trial and Error. Und ja, vielleicht jetzt nochmal zum Abschluss von diesen beiden Projekten, die, mhm, wir da genannt haben, also zu Propionacidämie und zu Mukoviszidose. Also wie weit sind wir da entfernt von, das kann wirklich an PatientInnen in der Fläche gegeben, mhm, werden?
Eine Erprobung mit Menschen gliedert sich bei jedem Medikament ja in drei Phasen. Mhm. Bei der Propionacidämie sind wir in einer Phase 1-2-Studie,
okay,
wie das heißt.
Die sind zusammengefasst.
Das heißt, die fängt quasi an sozusagen, ja, als Phase 1-Studie, aber gleich mit Patientinnen und Patienten, weil man das Gesunden nicht geben könnte. Mhm. Die hätten dann problematische Reaktion. Und noch während die Studie läuft und man da seine Schlüsse draus gezogen hat, zum Beispiel wie oft man es geben sollte, in welcher Menge, kommt man in einen zweiten Teil dieser Studie, der schon funktioniert wie eine typische Phase 2-Studie. Mhm. So,
okay,
deswegen,
ja,
heißen die so.
Ja.
Die läuft gerade. Es gibt eine Zwischenauswertung, die war erfreulich. Mhm. Man hat gesehen, dass also diese Krisen, also diese wirklich Krankenhaussituationen bei Propionacidämie-Kindern um 70% zurückgegangen.
Okay, also ein bisschen stabiler einfach.
Also
dann,
das, ne, ist, genau, schon mal deutlich, ja, stabiler. Es ist nicht weg,
ja,
aber schon mal deutlich besser. Und dann kann man vielleicht sogar noch, sage ich mal, durch Dosisoptimierung solche Sachen sogar noch besseres Ergebnis vielleicht in Zukunft erreichen. So, also das läuft aber noch. Man möchte diese Phase 1-2-Studie natürlich bis zum vorgesehenen Ende durchführen und dann nochmal auswerten, wo man angekommen ist.
Mhm.
So. Bei den beiden Projekten, die es gibt für inhalierbare mRNA für Mukoviszidose, da sind in beiden Fällen schon die Phase 2 erreicht.
Okay.
Das heißt, sozusagen eine erste Bewährungsprobe haben die schon bestanden und jetzt wird eben in Phase 2 geschaut, wie viel man für diese Patientinnen und Patienten erreichen kann.
Ja.
Nach einer gelungenen Phase 2 wird es dann voraussichtlich auch eine Phase 3 geben, in der dann eben diese Therapie nochmal mit richtig vielen unterschiedlichen Patientinnen und Patienten durcherprobt wird. Und danach könnte es eine Zulassung geben.
Ja.
Also da steht nichts direkt vor der Tür, sage ich mal, für eine Zulassung, aber es ist auf gutem Wege.
Ja, und vor allem auf gutem Wege dafür, dass es sich ja wirklich um eine komplett neuartige, muss man jetzt ja hier nochmal sagen, Behandlungsmethode,
ja,
handelt.
Ja.
Ne? Dass man da mit mRNAs auf Proteinmangelkrankheiten geht, das ist,
genau,
einfach noch nicht gemacht worden. Das wäre komplett neu.
Das ist wirklich eine komplett neue Richtung.
Ja. Einen Schlenker würde ich gerne noch machen, und zwar zur Gentherapie, weil,
ja,
wir ja jetzt gerade,
mhm,
gesprochen haben eben über Krankheiten, die haben genetische,
ja,
Ursachen. Und es gibt, also würde ich jetzt mal sagen, es gibt so drei Varianten. Ne? Das eine ist, wir geben, wie bei den Hämophilien, wir geben einfach den Stoff, der fehlt, geben wir einfach, stellen wir künstlich her, geben ihn. Dann gibt es diese Zwischenvariante mit den mRNAs, die wir jetzt gerade besprochen haben. Und dann wäre ja Gentherapie die einmal für immer Lösung letztendlich. Ne? Also damit könnte man das ja wirklich nachhaltig behandeln, oder?
Ja, eine Gentherapie, wenn sie tatsächlich entwickelt werden kann, würde bedeuten, einmal behandeln und dann eben langfristig ein hoffentlich gutes Behandlungsergebnis haben, das diese Krankheit entschärft.
Mhm.
So. Aber Gentherapien zu entwickeln ist schwierig. Das gelingt nicht in jedem Fall. Eine Gentherapie muss man ja auch irgendwie in den Körper reinkriegen.
Mhm.
Und es gibt keine Möglichkeit, eine Gentherapie zu machen, mit der man sämtliche Körperzellen irgendwie erreicht, sodass die auf einmal ein intaktes Gen bekommen. Das ist komplett außer Reichweite. Man kann einzelne Zellen gentherapieren. Man kann auch Stammzellen für die Blutbildung aus dem Blut gewinnen, im Labor behandeln, dann wieder einsetzen. Die wandern dann ins Knochenmark und sorgen dafür, dass dieses Knochenmark dann eben etwas kann, was es vorher nicht konnte. Aber man kann nicht den ganzen Körper durch Gentherapien, geht nicht. Und für viele Organe ist auch da noch keine Lösung gefunden, wie man genau dieses Organ gentherapieren könnte. Also schwierig. Und obendrein muss man sagen, Gentherapien sind sehr, sehr aufwendig.
Damit auch sehr teuer.
Und oft mit einer sehr schwierigen Zeit für den Behandelten
also
oder
ist
die Behandelten.
Invasiv also in dem Moment, ja, wo man es also anwendet. Also das
genau,
ist einfach ein großer Schlag.
Ist ein großer Schlag. Also insofern ist das theoretisch für solche Krankheiten eine tolle Option. Aber jede einzelne Gentherapie muss mühsam entwickelt werden, gelingt nicht unbedingt, ist bisher auch nur für ganz wenige Krankheiten eben gelungen.
Ja, okay, und ich wollte es nur mal als Option nochmal nennen, ne? Weil man sich ja sonst fragen könnte, warum tun wir da mit diesen Abschriften rum, wenn wir doch eigentlich auf die Urschrift zurückgehen könnten sozusagen. Ja. Aber es ist eben interessant, dann trotzdem mit mRNAs zu arbeiten. Für den Ausblick, also wir haben jetzt ein paar Krankheiten genannt, wo es interessant wäre, vielleicht können wir nochmal aufklappen, also Proteinmangelkrankheiten gibt es ja sicherlich viele. Also mal angenommen, man könnte diese mRNA überall hinbringen, wo man sie hinbringen will. Was wären denn interessante Felder, wo man sich da austoben könnte?
Ganz viele Proteinmangelkrankheiten sind solche, wo eben Enzyme defekt sind. Enzyme sind die Macher im Körper, die dafür sorgen, dass irgendwas hergestellt werden kann oder dass irgendwas abgebaut werden kann oder auch umgebaut. Mhm. So, wenn einem dieses oder jenes Enzym fehlt, gibt das ganz viele Ausfälle oder eben auch Situationen, wo sich Stoffe anreichern, bis hin zu, dass Organe ganz grotesk anschwellen, weil eben wirklich nichts den Müll abräumt oder so. Das sind wahrscheinlich Tausende von seltenen Erkrankungen, die es da gibt. Im Prinzip bei all denen könnte es prüfenswert sein, ob man mit einer mRNA-Therapie eben genau das Problem, diesen Defekt überwinden kann.
Ja, also potenziell sehr vielseitig einsetzbar, wenn man so diese kleinen Mühen der Ebene noch, wenn man es dahin
kriegt,
wo man es hinhaben will.
Das,
ne?
Genau. Das, genau.
Ja, okay. Ja, vielen Dank für den Einblick. Es war
Na
sehr
klar.
spannend wieder.
Sehr gern. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Feld weiterentwickelt.
Das war der Microscope-Podcast heute zum Thema mRNA im Einsatz gegen Proteinmangelkrankheiten mit VfA-Forschungssprecher Dr. Rolf Hoemke. Und wir berichten hier bei Microscope einmal im Monat über Trends, Ergebnisse und Hintergründe aus der Pharmaforschung. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, können Sie uns abonnieren, kostenlos auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich bin Franziska Walser und verabschiede mich. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Microscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.